Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung der neu gegründeten Podcast AG. Stellen wir uns jetzt erst einmal vor.
Hallo, ich bin Leonard Prosin, Leiter der HCOG Podcast AG und habe die Fächer LK Chemie und LK Politikwissenschaften. Deswegen bin ich auch ein bisschen komisch und an der Schule bekannt, da niemand anderes diese Fächerkombi hat. Aber naja, legen wir mal los. Also, die HCOG Podcast AG wurde im Oktober 2021 gegründet und Frau Esperesta hat den Funken geschürt. Sie hat mehrere Schüler mit uns zusammen gefragt. Wir haben mit unseren Kursen zusammen gearbeitet und haben Schüler befragt, ob die mitmachen wollen, weil das eine gute Idee war. Es hat gepasst. Und die Idee der Podcast AG war im Großen und Ganzen eigentlich halt Kommunikation zu bringen. Den Schülern Informationen fachgerecht und schön und aufbereitet zu bringen, so dass man auch Spaß hat, den Podcast zu hören, auch vielleicht Lust hat, den Podcast zu hören und vielleicht auch einfach die Laune behält. Ja. Und wir wollen auch das so ein bisschen spaßiger mal machen, deswegen sind auch mal so Blooper drin oder auch mal so Sachen, wo man sagt, oh, das hat er jetzt gesagt? Oh, das kann ja gar nicht sein. Ja, das sind drinne, das ist nichts Schlimmes, ist auch kein Fehler. So ist es gedacht, weil sonst wirkt es auch einfach nicht real. Wir wollen hier keinen Auftrag machen oder keinen Podcast schon. Wir wollen nur kein Referat machen. Ja, und deswegen machen wir das sehr ruhig und entspannt. Also, wenn ihr Fragen noch habt zum Podcast, zu irgendwelchen Themen, euch noch da weiter interessiert, könnt ihr natürlich auch uns Fragen dazu. Ihr könnt aber auch natürlich Anregungen stellen an den Podcast, gar kein Problem. Ihr könnt da einfach Frau Esperesta ansprechen, mich, den komischen Leonard, der mit seinem Fahrradkorb immer rumläuft, oder auch die Frau Wilde, die Lisa Wilde aus der Q2, aber natürlich auch Caroline Höppner und auch Marlin Swoboda und natürlich Lilly-Sophie Krusche. Könnt ihr alle ansprechen, auch den Jonah natürlich, der möchte nur nie zu hören sein.
Hallo,
dementsprechend.
Jonas.
Hallo.
Plus Jonathan Menzing, plus Emil Beckmann, plus
Ich werde nicht alle aufzählen.
Okay.
Aber wir sind viele.
Wir sind sehr viele.
Heute bei uns im tollen Klopapierlagerstudio. Unsere tollen Moderatoren heute sind Caroline aus der 9C.
Hallo.
Lisa aus?
Aus der Q2. Lisa Wilde aus der Q2. Hello.
Genau. Und ich, Marlin aus der 9C.
In unserer ersten Podcast-Folge werden wir uns über ein momentan sehr aktuelles Thema unterhalten, und zwar wird es um den Ukraine-Russland-Krieg gehen. Wir dachten, dass viele Schüler bestimmt genaueres wissen wollen, und außerdem dient der Podcast auch als Informationsquelle. Die Fragen: Wie geht es weiter? Was sagen andere Menschen über den Krieg? Wie kann ich als Schüler helfen? All diese Fragen werden wir euch heute im Podcast beantworten. Wir haben Schüler befragt, Interviews gesammelt von Leuten, die mit Ukraine-Flüchtlingen täglich zu tun haben, und haben auch Meinungen von Lehrern gesammelt und werden es auch noch weiter tun. Hierzu gibt es ein Interview mit Herrn Kozian, die Fachleistung für Politik.
Beginnen wir also nun mit dem eigentlichen Thema dieser Sendung, dem Ukraine-Krieg. Seit dem 24. Februar 2022 gibt es wieder Krieg in Europa und die Fronten verhärten sich täglich und täglich erhält man neue Informationen zur wirtschaftlichen, politischen und sozialen Lage in der Welt und auch in Deutschland. Wir haben euch dazu mehrere Fragen gestellt, wie ihr diesen Krieg erlebt habt bzw. erlebt. Dazu stelle ich nun ein paar Fragen vor. Beispielsweise haben wir euch auch gefragt, wie viel Zeit ihr zum Recherchieren pro Tag verwendet. Es kam im Durchschnitt darauf hinaus, dass die meisten bis zu 20 Minuten verwenden, jedoch auch bis zu 45 Minuten und einige wenige sogar auch mehrere Stunden.
Das finde ich auch total krass, dass sich hier so viele auch trotzdem deswegen auch informieren und auch so viele aktuell da mitmachen wollen. Das finde ich super. Macht weiter so.
Dazu habe ich auch noch gleich noch eine weitere Frage oder Umfrage gehabt. Nämlich, ist euch auch das Thema noch sehr präsent? Ja, am Anfang, sagen die meisten, gab es eine sehr dauerhafte Konfrontation. Teilweise gibt es allerdings auch bereits schon die Aussagen, dass es nur noch durch Benachrichtigungen Informationen gibt und es dort nicht mehr allzu präsent ist. Und auch darüber, wie viel ihr mit Freunden und Familie redet. Am Anfang war es relativ viel, wird jetzt jedoch immer weniger. Das war etwas, was wir einheitlich aus der Umfrage herausgenommen haben. Nicht bei allen, allerdings zumindest beim Großteil davon. Und Jetzt redet man auch weniger mit Familie oder Freunden darüber. Und es gibt auch Personen, die darüber gar nicht mehr reden. Das bedeutet, dass jede Person auch diesen Krieg mitunter auch anders wahrnimmt, sich anders informiert. Und jeder Mensch dort mitunter auch selbst sich sein Ziel setzt, wie viel er darüber informieren möchte. Jedoch beschäftigt der Ukraine-Krieg ja nicht nur uns Schüler, sondern auch die Lehrer. Herrn Kozian, den Fachbereichsleiter Geschichte und Politik, haben wir zum einen zu der Situation in der Ukraine, welche stark an seine beiden Fächer gebunden ist, sowie die Resonanz der Schüler bei dem diskutierten Thema befragt. Und das Interview hört ihr nun hier.
Ich kann auch nur sagen, das Interview wird bestimmt auch sehr spannend. Wir haben uns nämlich auch im LK Politikwissenschaften darüber unterhalten. Und ich kann nur sagen, habt viel Spaß dabei. Viel Spaß.
Nur eine kurze Information für alle Hörenden. Das Kozian-Interview wurde bereits schon am 8.04.2022 geführt. Dementsprechend sind alle Zeitangaben etwas versetzt und daher nochmal gesondert zu betrachten.
Da das Thema Ukraine und der Ukraine-Krieg sehr viel von uns bewegt, selbstverständlich auch die Lehrer, haben wir heute hier bei uns Herrn Kozian, den Fachbereichsleiter Geschichte und Politik. Guten Tag.
Guten Tag, Lisa.
Wie bewerten Sie die aktuelle Lage in der Ukraine weltpolitisch gesehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weltpolitisch wirklich eine Katastrophe. Wir erleben hier gerade wirklich eine Erschütterung der Weltordnung der letzten Jahrzehnte. Manche sprechen ja auch schon von einer Zäsur, also einem wirklich zeithistorischen Einschnitt. Ich glaube, die wesentlichen Elemente dieser Zäsur sind tatsächlich, dass eigentlich so eine stillschweigende Vereinbarung in Europa, dass man Krieg als Mittel der Politik eben nicht mehr einsetzt im 21. Jahrhundert, dass wir da gerade eine Rückkehr ins, ja, eigentlich 19. Jahrhundert erleben, ins Zeitalter des Imperialismus und 20. Jahrhunderts und hier jetzt plötzlich mit Waffengewalt wieder neue Fakten geschaffen wird. Das ist aber insofern auch eine Erschütterung über alles das, was wir uns eigentlich ein Stück weit auch errungen haben in der Nachkriegsgeschichte mit Errungenschaften wie der UNO als ein Organ, in dem Konflikte gerade im Thema Friedenssicherung und Sicherheit eigentlich multilateral ausgehandelt werden sollten, jetzt hier mit Füßen getreten werden durch einen Staat, der so einen aggressiven Krieg vollzieht.
Wenn Sie schon bereits das Thema Europa angesprochen haben, beziehungsweise die weltpolitische Lage oder die Politik insgesamt. Was erwarten Sie dann von der Bundesregierung oder insgesamt von der deutschen Politik?
Wir sehen gerade, dass die Bundesregierung große Probleme hat, sich mit aller Klarheit zu äußern. Das gelingt ja wahrscheinlich in den letzten ein, zwei Wochen etwas besser. Davor war eine große Phase der Findung. Man merkt auch hier, also ich habe eben das Wort Zäsur gebraucht, man merkt auch hier, dass offensichtlich die Bundesregierung Politik mit alt oder althergebrachten Vorlieben bricht und jetzt doch auch neue Wege einschlägt. Man hat gerade, was den Umgang mit Russland anbelangt, in den letzten Jahren eine Politik betrieben, in der man sehr stark darauf gesetzt hat, die wirtschaftlichen Beziehungen nicht zu gefährden, in der, wie sich jetzt zeigt, wirklich naiven Hoffnung, dass man durch wirtschaftliche Annäherung, also einen innenpolitischen Wandel womöglich auch erreicht, also das ist auch so ein Stichwort in der bundesrepublikanischen Politik, Wandel durch Handel, und das hat sich nicht bewahrheitet, und da muss man auch ganz ehrlich sagen, auch das hat eigentlich die Bundesregierung längst vorher sehen können, und das ist die Ausgangslage, von der die Bundesregierung jetzt sich bewegen muss. Und es fällt ihr schwer, weil natürlich die wirtschaftlichen Interessen enorm sind. Wir sind auf dem Sektor der Energieversorgung wahnsinnig abhängig von Russland. Man kann das nicht anders sagen. Daher ist die Bundesregierung dann einer unglaublichen Zwickmühle. Und das merkt man ihr bei jeder Diskussion, bei jeder Debatte, bei jedem Entscheidungsfindungsprozess an, dass sie da Getriebene sind der Entwicklung und der Abhängigkeiten. Was man dann wie machen kann, auch in Absprachen mit den Bündnispartnern, das ist sicherlich dann ein weiteres Kriterium innerhalb dieser Zwickmühle, dass man natürlich auch mit anderen Partnern verbunden ist und die auch Erwartungen an einen haben. Und diese Erwartungen an Deutschland sind, ja, sagen wir mal, seitens der Ukraine werden natürlich Maximalforderungen aufgestellt, seitens der NATO-Partner gibt es aber auch einige, ne? Insbesondere Bündnispartner in Osteuropa, die sich da deutlich weitergehende Schritte von der Bundesregierung wünschen, sprich mehr Lieferungen von militärischem Gerät und Waffen an die Ukraine. Das ist schwierig, weil natürlich auch da zu beachten ist, die NATO will nicht selber Teil dieses Krieges werden, also Kriegspartei im eigentlichen Sinne, dann sind wir bei der Entfesselung des Dritten Weltkrieges. Und das heißt, die Politik laviert da auf einem wirklich Drahtseil der Zeit und hat es unglaublich schwer. Deswegen meine Erwartungen sind eigentlich gar nicht so groß, sondern ich denke, dass dieses bisschen lavierende, tastende erstmal eine Zeit lang weitergehen wird und wir auch, glaube ich, nicht die Erwartung haben können, dass von heute auf morgen in Fundamentalentscheidungen dieser Konflikt überhaupt auch lösbar ist. Ja, also das ist natürlich der Punkt auch, wohin sollen denn diese, was ist denn die Zielebene der Beschlüsse der Bundesregierung? Wirklich zu glauben, dass jetzt ein Embargo an Gas und Erdöl sofort zur Beendigung des Krieges führt, ist natürlich wahnsinnig naiv, das wird nicht der Fall sein. Es ist trotzdem ein ganz wichtiges, deutliches Zeichen, so etwas zu tun und zu machen und den Russen sozusagen auch die Finanzierung zu entziehen.
Sie sehen dementsprechend vor allem im wirtschaftlich große Handlungsräume beziehungsweise auch Schwierigkeiten und Gefahren, die die Bundesrepublik erst lösen muss. Wie könnte sie diese lösen?
Man hat gesehen, dass der Wirtschaftsminister Herr Habeck versucht hat, die Energieabhängigkeit im Bereich auf Gas ein wenig abzumildern, indem er versucht, internationale Partner zu gewinnen oder Lieferanten zu gewinnen, die Flüssiggas als Alternative liefern können. Da sprechen wir aber über mengenmäßig sehr begrenzte Ressourcen. Flüssiggas könnte den Anteil, den wir jetzt am russischen Erdgas haben, auf gar keinen Fall komplett ersetzen. Und wir haben noch nicht mal die nötige Infrastruktur, um dieses Flüssiggas zu beziehen. Also ich sehe nicht, dass man in der Lage wäre, das jetzt eins zu eins zu kompensieren. Und von daher wird es ein Bündel an Maßnahmen sein. Das Dumme ist nur, dass wir dem Umbau hin zu regenerativen Energien, sprich Windkraft und Solarenergie, in den letzten Jahren viel zu langsam vorangetrieben haben. Das ist sicherlich auch ein Versäumnis, kann man auch, glaube ich, so klar sagen, der alten Bundesregierung. Und da sehen wir aber, wie schwierig das Problem ist. Also kurzfristig haben wir ein ernsthaftes Problem. Mittelfristig könnte man, wenn man jetzt konsequent handelt, sicherlich Dinge auf die Wege bringen. Man muss dann aber vielleicht auch so ein bisschen diese deutsche Bürokratie, die sehr ausgeprägt ist, sie ein wenig aushebeln. Das muss einfach schneller gehen, sonst finden wir keine Antworten darauf. Es geht ja in dieser Frage meines Erachtens auch gar nicht nur um die Art und Weise, wie wir mit dieser Herausforderung des Krieges in Deutschland wirtschaftspolitisch und strategisch umgehen, sondern hier geht es wirklich auch um Klimaschutz. Und das ist mal sicher auch eine sehr drängende globale Aufgabe, die wir haben. Und da könnten wir vielleicht mit gutem Beispiel vorausgehen. Wenn unser hochindustrialisiertes Land das nicht schafft, die Klimawende zu schaffen, wie soll es dann die Welt schaffen?
Wirtschaftlich angesprochen haben Sie gerade, dass Sie sich dort vor allem keine kurzfristige Lösung vorstellen können und auch langfristig es sehr schwierig ist. Könnten Sie sich eine Lösung auf politischem Weg vorstellen? Und wenn ja, welche wäre das?
Also es ist richtig, dass man das Gespräch immer wieder sucht und zwar von einzelnen nationalen Regierungschefs, aber auch von multilateralen Organisationen wie der UNO. Die NATO ist ja eigentlich nur der westliche Bündnis, das westliche Militärbündnis, da eine gewisse Rolle spielt. Ich würde gerade sagen, es müssten eigentlich über neutrale Verhandler, und man hat das jetzt zwar versucht, Israel womöglich als Verhandler zu gewinnen oder zuletzt Herrn Erdogan in der Türkei, immer wieder den Gesprächskanal offen zu halten. Wir werden aber erleben, und wir sehen es ja auch schon, dass Russland von seinen Positionen nicht abrücken will. Das ist deshalb so schwierig, weil China ihm als Partner da zur Seite steht. China zeigt sich nach außen hin momentan neutral. De facto stützt es den Kurs Moskau und vor allem, was die Neuverhandlung der Sicherheitsarchitektur anbelangt, in Europa und weltweit steht man da mehr oder weniger auf dem gleichen Standpunkt. Sowohl China als auch Russland wollen eigentlich diese multilateralen Formate eher zurückweiten. Die wollen auch die Rolle des Westens weiter zurückdrängen. Sie wollen eigentlich, das sieht man ja jetzt mit diesem Überfall, eine Weltordnung, in dem die großen Militärmächte die Dinge bestimmen und untereinander womöglich aushandeln. Das geht aber auf Kosten der kleinen Parteien und das ist natürlich äußerst schwierig. Ich sehe deshalb auch momentan kaum Spielräume, diesen Konflikt zu lösen. Trotzdem sehe ich Aufgaben für die Diplomatie. Und das erste wäre, wie gesagt, Gesprächskanäle offen zu halten. Zweitens, keine fundamentalen Verurteilungen der jeweiligen Gegner zu machen, weil das immer nur Gegenprovokationen hervorruft und womöglich auch Handlungen, militärische Handlungen. Man muss also auch versuchen, die eigenen Interessen und auch die eigenen Vorwürfe mal ein Stück weit hinten anstellen zu lassen und das Gespräch zu führen. Sonst wird man zu keinerlei Lösungen kommen. Und das konkret aktuelle Ziel kann eigentlich nur sein, ein Waffenstillstand, eine Friedensverhandlung sozusagen, die dann zwischen der Ukraine und Russland tatsächlich einen belastbaren Frieden schafft, kann ich momentan überhaupt nicht sehen. Die Weltgemeinschaft an sich, und dann sind wir wieder bei der UNO, muss alles Mögliche tun und dann auch die nationalen Regierungen der großen Mächte dieser Welt alles dafür tun, erstmal überhaupt einen Waffenstillstand hinzukriegen und den dann in diesem Waffenstillstand weitere Verhandlungen anzuhaben. Wie könnte denn dann ein längerfristiger Waffenstillstand aussehen? Wie könnte man dann in einen Prozess eintreten, um langfristig Interessen beider Länder zu verhandeln? Stand jetzt würde ich sagen, ist es nicht denkbar, dass es so ein Status quo vor 2014 anstrebbar ist, dass die Ukraine quasi vollständig wiederhergestellt wird, samt Krim und Donbass-Regionen. Das sehe ich nicht. Ich denke, dass sich beide Parteien in irgendeiner Form bewegen müssen, wenn man so einen Frieden anstreben würde. Es ist jetzt aber auch völlig verfrüht, darüber zu reden, weil die ja noch nicht mal über einen Waffenstillstand sich einigen können. Und das wäre meines Erachtens das Wichtige, damit das Morden vor Ort aufhört.
Krieg mit Völkerrechtsverletzungen und Morden sehr starke und bisher auch unabsehbare Auswirkungen hat auf den globalen Handel als auch auf die globale Politik, was wir von heutigen Standpunkt aus noch nicht abschätzen können und deswegen nur darauf achten können, was jeweils in der Zukunft passieren wird. So, das war nun der erste Teil des Interviews zur wirtschaftlichen und politischen Lage und Kurzjans Bewertung dazu. Jetzt allerdings habe ich auch an sowohl meine Co-Moderatoren als auch hier ein paar weitere Personen aus unserem Podcast, die hier auch sitzen, ein paar Fragen dazu. Die erste beispielsweise. Was findet ihr, ist der Waffenstillstand eine Möglichkeit, um diesen Krieg zu beenden? Ist es jetzt überhaupt möglich, einen Waffenstillstand zu kreieren, zu ermöglichen und insgesamt als Lösung für diesen Krieg vorzuschlagen?
Also ich finde, Waffenstillstand und Flüchtlingskorridore sind in jedem Krieg sehr wichtig. Aber leider hält sich Putin nicht an diese, weshalb sie in dieser Situation nicht so viel Sinn ergeben. Aber sonst finde ich das eigentlich auch sehr gut.
Ja, ein Waffenstillstand würde auf jeden Fall sehr viele Menschenleben retten. Und ohne Waffen ist eh alles viel besser. Ich finde eigentlich auch, man sollte es mit Worten klären. Das wäre sehr viel besser, als einen Krieg zu führen. Aber wie gesagt, Putin hält sich daran nicht.
Ja, das ist definitiv richtig. Ja. Und die Diplomatie ist hier ein sehr entscheidender Faktor. Allerdings, ist ein Waffenstillstand jetzt auch wirklich realisierbar?
Ja, also ich würde auch mal meinen Senf einfach mal dazugeben. Also ich finde, ein Waffenstillstand ist hier in dem Fall nicht realisierbar, weil die Fronten einfach viel zu verhärtet sind. Das sind auch noch andere Sachen drin. Ich glaube, der Ukraine-Krieg alleine ist gar nicht der Auslöser gewesen, dass Russland sich jetzt dachte, wir legen jetzt einfach los. Ich glaube, das war nicht das Einzige. Es wird auch was dahinter stecken, also auch noch was Tieferes. Und ich glaube, die Fronten sind einfach viel zu verhärtet. Es wird ja schon wieder auch davon gesprochen, die USA sind an allen schuld. Man merkt ja alles Mögliche. Und für einen Waffenstillstand sehe ich in der jetzigen Zeit noch keine Zukunft. Also ich sehe noch keine Sicht dazu, dass es dazu kommen kann.
Dem schließe auch ich mich an. Vor allem, wenn man sich anschaut, selbst wenn die Angriffe auf Kiew abgenommen haben und jetzt auch das umstrittene Stahlwerk Mariupol auch evakuiert werden konnte. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass auch beide Seiten für einen Waffenstillstand so sehr zu haben sind. Und auch die Möglichkeiten sind dort sehr stark begrenzt. Es wäre wünschenswert, den Krieg so schnell zu beenden. Doch es wird wahrscheinlich nicht passieren.
Also jetzt auch nochmal ein Einwurf zu deiner Frage, und zwar: Warum sollte Putin es wichtig sein, die Leben von Ukrainern zu beschützen? Weil offensichtlich sind die ihm ja ziemlich egal. Also warum sollte er sich auf einen Waffenstillstand einlassen?
Er hat keinen Grund. Wenn es nach ihm gehen würde, würde dieser Angriffskrieg seinerseits weitergehen. Und natürlich, jeder tote Soldat auf Seiten der Ukraine ist ein Gewinn für ihn. Allerdings auch zu den russischen Soldaten. Diese haben teilweise keine Ausbildung und werden mehr oder minder als Kanonenfutter in diesen Krieg geschickt. Aber ich würde sagen, Empathie ist auch bei seiner eigenen Bevölkerung nicht vorhanden. Oder jedenfalls nicht so stark ausgeprägt. Deswegen ein Waffenstillstand von Seiten Putins kann niemals erfolgen. Und um Carolins Punkt aufzunehmen, Putin hält sich nicht daran. Selbst wenn man es auf unmöglichen diplomatischen Wege schaffen würde, einen zu organisieren. Wie auch bei den Flüchtlingskorridoren, beispielsweise in Mariupol.
Wenn man jetzt noch als positiven Faktor nehmen würde, zum Anfang der Frage von Mali zu kommen, man könnte sagen, es wird ja auch als Verwendung benutzt, dass die Ukraine ja auch mal ein Bruderstaat der Sowjetunion war. Man könnte natürlich sagen, deswegen möchte man dort Leben schützen, aber Putin hat gar nicht das Interesse daran. Das ist ein vorgeschobener Grund für diesen Krieg, wieder alles zu vereinen. Das ergibt keinen Sinn, wenn man sich das mal einer oder wenn man das einer stärkeren Prüfung unternimmt. Dementsprechend ist das ein vorgeschobener Grund und Putin ist gar nicht daran interessiert, ein Abkommen zu machen. Meiner Meinung nach.
Das sind auf jeden Fall schon mal interessante Punkte allein zum Waffenstillstand. Jetzt noch zu einer weiteren kontroversen Frage. Was haltet ihr jeweils vom wirtschaftlichen bzw. politischen Vorgehen? Also insgesamt jetzt, vor allem in auf Deutschland jetzt bezogen, beispielsweise bezogen auf die Waffenlieferung, jetzt auch schwere Geschütze wie beispielsweise Panzer. Ein Ringtausch steht zur Debatte, also dass jeweils die einzelnen NATO-Staaten untereinander jetzt die Waffen auch austauschen, zu einer Verstärkung der Ostfront beispielsweise, als auch natürlich Sanktionen, wie beispielsweise dem Ölembargo, dem Stopp von Nord Stream 2, also zu den Alternativen. Fangen wir mal mit den Waffenlieferungen an, beziehungsweise insgesamt der militärischen Unterstützung. Was haltet ihr davon?
Waffenlieferungen finde ich schwierig, weil wie gesagt, wenn Putin findet, dass die NATO sich einmischt und die Ukraine unterstützt, dann könnte es um einen dritten Weltkrieg kommen. Ich finde allerdings auch, man sollte der Ukraine helfen, nur man muss aufpassen, dass man damit nicht noch mehr unschuldigen Menschen reinzieht in den dritten Weltkrieg. Deswegen finde ich das auch sehr schwierig.
Also ich generell finde Waffen nicht gut. Ich bin komplett gegen Waffen. Aber leider ist in solchen Situationen die einzige Möglichkeit, Waffen zu liefern. Weil Putins Soldaten werden jetzt nicht aufhören, auf die ukrainischen Soldaten zu schießen, nur weil die ukrainischen Soldaten reden wollen. Also es geht leider nicht anders.
Ich sehe ja auch schon Zustimmung jeweils im gesamten Raum dazu. Noch was?
Ja, also ich würde dazu gerne noch mal was sagen. Ja, die Gefahr ist halt immer bei einer Waffenlieferung. Wenn man Waffen liefert, können sie auch in die falschen Hände geraten. Das ist immer wieder vorgekommen. Man könnte jetzt verschiedene Kriege anführen. Aber fassen wir es einfach zusammen, Waffenlieferungen sind immer keine gute Lösung. Natürlich sollte die Diplomatie die beste Lösung sein, wenn es aber nicht möglich ist und die Fronten so verhärtet sind wie in der Ukraine, dann sind Waffenlieferungen manchmal das letzte Mittel. Und da finde ich den Ringtausch der Bundesregierung gar nicht das schlechteste Mittel, weil man sagt, man nimmt ausgesonderte Panzer aus anderen osteuropäischen Ländern, die früher auch in der Sowjetunion stationiert waren, und tauscht die dann mit deutschen neueren Panzern aus, die dann aber an die osteuropäischen Länder gehen. Das finde ich immer noch besser, als zu sagen, wir schicken jetzt die deutschen Waffen dorthin. Das gibt auch nochmal ein anderes Zeichen einfach. Das ist ein anderes Symbol und es ist einfach sinnvoller.
Dazu auch nochmal von euch beispielsweise. Bei der Umfrage kam auch heraus, dass beispielsweise sich auch viele von euch auch eine Waffenlieferung auch von schweren Waffen auch von der Bundesregierung aus erwarten würden, auch von schweren Waffen aus. Und das scheint jetzt ja zum Teil auch bereits erfüllt worden zu sein, auch wenn weiterhin die Kontroversität bei der Waffenlieferung beachtet werden musste und die Entscheidung nicht leicht fiel. Jetzt allerdings dazu auch noch mal weiter zu den Sanktionen. Reichen euch diese beispielsweise? Wünscht ihr euch mehr oder sogar weniger und sollte sich sowohl von der EU als auch von der Bundesregierung mehr eine neutralere Position eingenommen werden?
Also weniger auf gar keinen Fall. Und ich will ja jetzt auch nicht, dass sich Deutschland oder die EU dazu neutraler positionieren, weil momentan sind wir in dieser seltenen Situation, wo es wirklich einen Aggressor gibt, und zwar Putin, und einen, der sich nur verteidigen will, und zwar die Ukraine. Also neutraler, finde ich, sollten wir uns dazu nicht positionieren, weil es ist halt so, dass Putin ist schuld an diesem Krieg. Und ich finde, die Sanktionen, die jetzt gemacht worden sind, finde ich gut, aber ich finde, es hätte auch schneller passieren können.
So, dazu jetzt auch noch mal ein paar aktuelle Informationen zu den Sanktionen, also beispielsweise Habeck.
Warte mal ganz kurz, wer war denn jetzt Habeck nochmal?
Robert Habeck ist der Wirtschaftsminister Deutschlands und in dieser Funktion neu gewählt bzw. eingesetzt seit Herbst 2021. Und seine erste und sehr schwierige Aufgabe ist es eben, die Unabhängigkeit Deutschlands von russischen Rohstoffen zu garantieren. Dafür geht er jetzt beispielsweise über Katar. Allerdings auch dort nochmal für die Sanktionen. Deutschland hat von allen Ländern, die russische Rohstoffe beziehen, am meisten Geld an den russischen Staat über Banken überwiesen. Das bedeutet, auch wir waren sehr stark daran beteiligt, dass Russland jetzt, ich glaube, zum dritten oder vierten Mal eine Staatspleite bereits abwenden konnte, weil sie nur dadurch Kredite zurückzahlen konnten. Also auch dort sehen wir uns da in der Verantwortung. Muss vielleicht jetzt die Unabhängigkeit von Rohstoffen noch schneller erfolgen? Und welche Alternativen gibt es vielleicht auch?
Also, wenn ich mich da ganz kurz mal einklinken darf. Ich glaube, dass die Unabhängigkeit von russischen Rohstoffen ganz, ganz, ganz wichtig ist, aber auch nicht nur in Deutschland, generell in europäischen Staaten, einfach um Putin den Krieg schwerer zu machen, um ihm nicht so viel Geld in die Taschen zu spielen. Und ich glaube, dass wir dahingehend doch noch deutlich schneller vorangehen könnten.
Ja, da stimme ich Lilly auf jeden Fall zu. Ich finde es genauso, wir müssen uns einfach unabhängiger machen, an sich auch vom Rohstoffen. Wir haben ein großes Problem hier in Deutschland und in der gesamten EU, vom Russland abhängig zu sein oder von anderen Ländern abhängig zu sein. Eigenes systematisches Gasfracking wäre hier nicht möglich, ist nicht erlaubt, zumindest in Deutschland nicht. Dementsprechend müssen wir uns unabhängiger machen und vielleicht auch andere Quellen finden und auch vielleicht andere Handelspartner und auch gucken, wie die handeln. Aber das ist halt sehr schwierig in der Weltwirtschaft. Aber man sollte es auf jeden Fall versuchen, das wäre ein Zeichen.
Und auch dazu kann ich nochmal aus der Umfrage etwas entnehmen. Wir haben euch auch gefragt, was ihr von der Bundesregierung erwartet. Und die häufigste Antwort, die wir auch dort bekommen haben, war, die Sanktionen zu verstärken und die Finanzierung Russlands zu entziehen. Ein wichtiger Punkt in dieser Welt. Kommen jetzt allerdings nun auch zu einem vor allem politisch sehr interessanten Punkt, nämlich: Wie positioniert sich eigentlich Europa in diesem Krieg? Oder welche Position spielt Europa, speziell die EU, überhaupt jetzt in diesem Krieg? Wie würdet ihr das bewerten?
Ja, also dann würde ich nochmal rangehen. Also die EU selber spielt eigentlich eine relativ große Rolle mit in dieser ganzen Situation, weil die EU auch Grenzen zu den russischen Gebieten hat. Ja, und die Ukraine ist auch nah. Wir dürfen niemals vergessen, Luftlinie ist wirklich gering. Wir dürfen das nicht vergessen. Ukraine zu Berlin, das ist wirklich nicht wenig. Und man sollte vielleicht deswegen auch gerade bei sowas sehen, dass man da auch hilft und unterstützt und die Leute dort rausbringt. Und das ist die EU eigentlich. Die EU hat sich dazu verpflichtet, Leuten zu helfen, Flüchtlingen zu helfen, jeglichen Leuten zu helfen.
Auch weil sie die Menschenrechtskonvention unterschrieben haben?
Zum Beispiel, oder auch die Genfer Konvention. Und dementsprechend sollte man dort auch dringend helfen. Und die EU hat sich dazu verpflichtet irgendwo auch, das ist ja auch in ihren Grundsätzen so beschrieben. Sie haben ja auch die Menschenrechtskonvention unterschrieben, wie die gute Lisa gerade meinte auch. Dementsprechend ist die EU da ganz groß mit dabei und wir müssen uns selbstverständlich mit der Ukraine irgendwo auch solidarisieren, also die EU. Aber die Gefahr, von Russland attackiert zu werden, ist natürlich da. Die darf man sich niemals wegdenken. Aber gerade deswegen ist es auch wichtig, die Sanktionen zu verstärken und auch mit Mitteln, welche auch noch nicht militärisch sind, zu arbeiten, solange es möglich ist. Das ist nicht die Lösung, zu sagen, wir schicken jetzt die Bundeswehr oder irgendeine sonstige Armee aus der Europäischen Union in die Ukraine. Das würde es nicht bringen. Das würde es nicht bringen.
Das würde einem Kriegseintritt gleichkommen.
Das würde einem Kriegseintritt gleichkommen. Oder wie Putin sagen würde, unfreundliche Länder. Und wahrscheinlich sind wir dann das unfreundlichste Land.
Und dann hätte er auch einen Grund, auch gegen die NATO zu attackieren.
Genau so ist es.
Also auch dies ist eine schwere Position. Oder beziehungsweise auch da eine kontroverse Frage eben, wie sich auch die EU dazu positionieren muss. Ich glaube, das Einzige, was klar ist, ist, dass sie sich positionieren muss. Denn dieser Krieg findet in Europa statt und ich habe hier gerade zustimmendes Nicken dazu. Und dementsprechend muss sich die EU dazu positionieren. Am Anfang hatte sie eine große Findungsphase, vor allem bei ihren ersten Gipfeln, sowohl bei der NATO als auch bei der EU. Die meisten Länder, die in der EU sind, sind auch in der NATO. Nicht alle, allerdings die meisten. Dass auch diese sich endlich dazu positioniert haben und jetzt auch aktiv eben angesprochene Sanktionen bzw. Lieferungen zusichern.
Auch wenn ich mal ganz kurz Elisa ans Wort fallen muss, ich finde auch sehr erstaunlich, dass die EU sich gerade sehr stark solidarisiert in sich selber. Also das ist total erstaunlich. Die EU ist gefestigter als sonst. Wann, ja? Wir haben keinen richtigen Streit mehr. Die Streite sind relativ stark auf Eis gelegt. Es gibt natürlich immer wieder Vereinzelstreite. Aber man ist sich jetzt eigentlich relativ einig in der Politik und zieht oder versucht es zumindest an einem Strang zu ziehen, ja. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die hat der Krieg, das wäre eine positive Sache aus dem Krieg, auch wenn es im Krieg niemals positive Sachen gibt. Aber das wäre eine Sache, wo man sagt, das ist mal erstaunlich, die EU hält zusammen. Sie versucht es zumindest und auch mit den USA zusammen. Man versucht sich ja auch abzustimmen, das hat nicht immer geklappt. Wir haben es ja in den vorigen Monaten schon gesehen, dass wir da deutliche Probleme hatten bei der Abstimmung mit den USA. Die haben was früher durchgezogen, wir später. Das passiert, aber es läuft besser denn je tatsächlich in der Politik oder in der Politikumgebung.
Und dafür steht ja auch die EU, für den Zusammenhalt der europäischen Länder. Das war es jetzt erstmal zur wirtschaftlichen, politischen und auch militärischen Lage in der Ukraine. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Interviews mit Kozyam, in dem er speziell auf die Schule eingehen wird. Allerdings, dazu weiter, Kozyam, haben wir auch an der Schule jeweils auch das Thema bereits zum Teil thematisiert. Die Schüler wissen vieles darüber. Jedoch Sie vor allem als Geschichts- bzw. Politikfachleiter, wie positioniert sich Ihr gesamter Fachbereich zu diesem Thema?
Ja, das ist natürlich eine politische Frage. Insofern kann es von einer institutionellen Einrichtung, wir haben Fachbereich, in dem ja lauter Individuen sitzen mit ihren persönlichen Meinungen, keine gemeinsame Erklärung oder Meinung geben. Ja, da wird jeder seinen Blick drauf haben. Und wir haben für uns alle unsere Meinung. Es gibt auch diese Gespräche, die wir natürlich dann im Freundeskreis oder im Kollegenkreis, Schule und auch außerhalb Schule natürlich über diesen Konflikt und die Zusammenhänge führen. Aber es gibt natürlich nicht die Haltung des Fachbereichs. Aber klar, alle verabscheuen den Krieg. Alle sind gegen diesen Krieg. Alle sind für die Beendigung dieses Krieges. Das steht außer Frage. Ja, aber es gibt jetzt da keine, sage ich mal, verabredete Position oder so etwas.
Und da es ja keine eine Wahrheit, keine eine Position gibt, ist es ja umso wichtiger, stets über das Thema zu reden, darauf auch aufmerksam zu machen. Sie jetzt als Fachbereich, wie machen Sie speziell auf das Thema aufmerksam, sowohl einmal speziell unter Lehrern, als auch vielleicht im Unterricht unter Schülern?
Also ich fange mal mit dem zweiten an, mit den Schülern. In die Klassenräume kam, in die Klassen kam, dieses Thema ploppte sofort auf. Ja. Und das heißt, man war herausgefordert, so oder so damit umzugehen. Und für meinen Teil heißt das, dass ich dann in der Regel eigentlich immer mit meinen Schülern gefragt, erstmal gesammelt habe, was sind eure Fragen, aber erstmal auch gefragt, was sind eure Eindrücke, eure Befindlichkeiten, macht euch das Angst und welche Gefahren seht ihr, um dann auch so ein bisschen Schüler abzuholen und zu klären, was heißt das eigentlich für Deutschland? Was heißt das für Frieden in Deutschland? Was heißt das auch für die Fragen, die wir eben schon mal erörtert haben, für wirtschaftliche Abhängigkeiten und so weiter und so fort? Und dann haben wir gesammelt und sind ins Gespräch gegangen, haben solche Fragen versucht, ein bisschen zu klären. Das ist natürlich in den Klassenstufen 7 bis 8 etwas schwieriger. 5 und 6 kann ich jetzt nicht für sprechen, weil ich da nicht unterrichtet habe. Ich weiß aber von Kollegen, die da unterrichtet haben, dass es auch kurz Thema war. Dann ist es so, dass man natürlich sehr schnell heutzutage aufgrund der sozialen Medien oder vor allem auch des Internets auf Materialien zu diesem Thema zugreifen kann. Ich habe das dann auch schon so gemacht, es werden auch Materialien von zentraler Stelle teilweise angeboten, dass man mal auf einzelne Aspekte eingehen kann. Das Dumme ist, dass es, wenn man das sehr intensiv machen wollte, auch wirklich viel Zeit kostet und die Materialien sind nicht immer so geeignet. Ich glaube, wichtiger ist erstmal das Gespräch, dass die Schüler die Möglichkeit haben, mit einer Person, die vielleicht auch so einen gewissen Überblick über diesen Konflikt hat und die Hintergründe des Konfliktes, in einen Austausch zu gelangen, um auch so Gefahren abschätzen zu können, Bedrohungslagen, ja, und ihre Ängste da äußern können. Und das haben wir, glaube ich, in den meisten Klassen gemacht. So war auch das Feedback, das ich von Kollegen bekommen habe. Und jetzt ist natürlich so, dass man in so einem gewissen Turmus, wenn sich größere Veränderungen in diesem Konflikt ergeben und neue Fragen aufploppen, das natürlich auch mal wieder in den Unterricht mit einbindet. Das ist der große Vorteil, wenn man im Leistungskursbereich Politik unterrichtet in der Oberstufe, dass man dann sich vielleicht doch hier und da mal ein bisschen eher so einen kleinen Freiraum schaffen kann, um so aktuelle Debatten mit ins Unterrichtsgeschehen einzubinden und einzubringen. In den Grundkursen, gerade wenn jetzt Klausuren anstehen und der Rahmenlehrplanstoff durchgearbeitet werden muss, ist das manchmal schon ganz schön eng. Aber ich weiß, dass die Kollegen das dort auch gemacht haben. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal im persönlichen Gespräch darüber gesprochen, dass Herr Baumann da was gemacht hat mit seinem Kurs und so. Also da sind diverse Leute, die das dann natürlich dann auch besprechen.
Dementsprechend wird das Thema Ukraine, Ukraine-Krieg auch weiterhin sehr stark im Unterricht behandelt werden von allen Fachkollegen, sofern es auch der Rahmenlehrplan hergibt. Stimmt das so?
Nee, das wäre zu massiv formuliert. Ich glaube, dass wir jetzt gar nicht überblicken können, was dieser Konflikt und der weitere Verlauf des Konfliktes noch an Veränderungen mit sich bringt. Und ich glaube, das habe ich ja eben schon versucht, so ein bisschen zu sagen, dass wenn neuerliche Beschlüsse gefasst werden, die zum Beispiel von Relevanz auch für Deutschland sind, sei es Lieferung von Waffen oder eine stärkere Involvierung noch in diesem Konflikt, ja, dass sowas natürlich dann hier und da besprochen wird. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass jeder kleine Schritt jetzt in einer siebten, achten Klasse dann sukzessive immer besprochen wird. Aber in dem Moment, wo es zu einschneidenden Veränderungen gibt und Fragen aufploppen oder da, wo sowieso Berührungspunkte da sind zum Rahmenlehrplan, da wird das auch wieder stärker im Fokus sein. In der Oberstufe und auch in zehnten Klassen schätze ich das anders ein, weil es da, glaube ich, einfach auch deutlich mehr Berührungspunkte gibt und auch noch ein ausgeprägteres Interesse seitens der Schüler.
Welche Änderungen am Schulertag haben Sie wahrgenommen? Beispielsweise auf die Schülervertretung SV bezogen, als auch auf die Schulleitung bzw. den Schulalltag?
Also erstmal fand ich das eine ganz positive Reaktion, dass so viele Schüler nicht nur ihre Betroffenheit geäußert haben, sondern auch ein wirkliches Interesse. Und man konnte spüren, dass sie das nicht nur umtreibt, sondern dass sie darin ein gewichtiges Problem sehen und auch sich gerne positionieren wollen. Also mehr darüber erfahren wollten, sie positionieren wollen und auch diese Frage im Raum stand, was kann ich als Schüler eigentlich tun oder als Mensch, sagen wir mal ganz simpel gesagt. Und die Initiative der Schülersprecher habe ich ja schon besonders hervorgehoben an dieser Stelle, die ich ganz vorbildlich fand, dass man sagt, warum setzen wir als Schule nicht auch ein Zeichen und gehen gemeinsam geschlossen? Also das finde ich immer gut, wenn das dann nicht so, wer will, kann ja gehen, sondern dass es so eine geschlossene Bewegung gibt. Und dass dann der gesamte 11. Jahrgang dann dort war, um zu demonstrieren, fand ich dann eben auch ganz hervorragend. Wir sind jetzt damit konfrontiert, dass wir natürlich auch die Schüler, die aus der Ukraine kommen, in irgendeiner Form betreuen müssen. Das läuft natürlich zunächst in den Sprachlernklassen. Wir haben neulich 3 Schüler aus der Ukraine bekommen an unsere Schule. Ich habe jetzt allerdings noch kein Feedback, das war jetzt vor 2-3 Tagen. Ich hatte ein kurzes Gespräch mit Herrn Altun. Habe jetzt aber noch kein Feedback, wie sich sozusagen, wie die sich machen, wie das gerade läuft. Ich hätte von einer Kollegin gehört, dass sie ein sehr großes Bedürfnis haben, über ihre Erlebnisse zu sprechen und auch ja tagtäglich diesen Konflikt natürlich verfolgen, weil sie ja direkt betroffen sind und das immer mal wieder in den Unterricht einbringen.
Kurzum, aus den Beiträgen, die Sie bereits genannt haben, die Stimmung in den Klassen beziehungsweise auch untereinander. Wenn Sie diese ganz kurz beschreiben möchten, wie Sie diese aus Lehrersicht wahrnehmen, was würde Ihnen dort einfallen?
Ich würde da sogar schon eine Abfolge machen. Also am Anfang würde ich sagen Bestürzung, Erschrecken, Angst, Verunsicherung. Und zuletzt würde ich das eher als so einen Verarbeitungsprozess sehen. Also eine Einordnung, der Versuch, damit umzugehen. Sicherlich auch so ein bisschen Relativierung des Schreckens zu sagen, okay, scheint erstmal örtlich begrenzt zu sein, aber es ist ganz schrecklich. Die Betroffenheit ist noch da. Aber ich erlebe auch, dass natürlich viele sozusagen auch dann ihren Alltag leben.
Zuletzt, vor allem wenn Sie jetzt das im Alltagleben angesprochen haben, gibt es etwas, was Sie speziell von den Schülern auch erwarten, im Hinblick auf die Verarbeitung, auf die Thematisierung mit dem Ukraine-Konflikt?
Das ist natürlich, also wenn ich das im Unterricht jetzt bespreche und zum Thema mache, dann brauche ich sicherlich immer auch die Partizipation der Schülerin. Und von daher glaube ich schon, dass dieses Interesse dann da aufgegriffen werden muss. Was jetzt so das persönliche Engagement anbelangt, da denke ich, ist DSV ein Ort, wo man drüber sprechen kann. Wollen wir noch mehr machen gemeinsam? Wollen wir einen Charity-Lauf machen oder eine Spendenaktion oder irgendetwas? Ich denke, da können Schüler aktiv werden. Ich sehe aber auch, dass Schüler heute sehr volle Stundenpläne haben. Das ist manchmal die Frage, wie organisiere ich mich noch? Dann haben sie daneben ihre familiären Geschichten laufen, ihre Hobbys. Macht es manchmal eng, aber wenn nicht bei einem Vorfall wie bei diesem, wann will man dann sozusagen Farbe bekennen? Ich habe das Gefühl gehabt, dass dies mit auch dem Schreckenspotenzial sicherlich, dass es hat, die Schülerschaft stärker ergriffen hat und es sozusagen doch mehr der Wunsch war, sich zu positionieren. So. Und ich glaube, man kann das nicht erwarten. Ja? Also ich würde nicht formulieren, ich als Lehrer erwarte von meinen Schülern, dass sie das und das machen. Aber natürlich, wenn man sich für den Frieden, für die Menschheit einsetzen will, dann ist natürlich ein gewisses Engagement förderlich an dieser Stelle. Ja, aber ich glaube, das ist nichts, was man jetzt grundsätzlich voraussetzen kann. Ja, muss jeder diese Entscheidung für sich treffen. Wir haben eine Fülle von Demonstrationen und Bekundungen in Berlin gehabt in den letzten Wochen, die sicherlich auch von einigen, ich habe das auch gehört aus Klassen, teils mit der Familie besucht worden, teils privat besucht worden. Ja, also das kriegt man dann im Einzelnen natürlich auch gar nicht mit, wie weit das Engagement von Einzelnen geht. Ich habe auch gehört von Schülern, die was gespendet haben oder so. Ja, das sind so Dinge, die ich natürlich als Lehrer so gar nicht erfassen kann, seitdem ich erfahre sie zufällig. Ja.
Ich danke Ihnen sehr für das Interview, Herr Kurzian. Zum Abschluss sei auch dort nochmal gesagt, der Ukraine-Krieg ist ein Thema, was uns noch weiterhin beschäftigen wird. Ein Ende ist ungewiss und desto wichtiger ist es, dass wir uns weltpolitisch, aber auch untereinander informieren jeweils, uns austauschen, uns der Situation bewusst werden und es stets thematisieren, damit wir dort mitunter auch Farbe bekennen können, uns selbst positionieren können, uns eine Meinung entwickeln können. Das, was wir jetzt vor allem aus diesem Interview mitnehmen können, ist, dass es sehr wichtig ist, sich zu informieren und, wenn man kann, auch zu helfen. Jedoch zumindest sich zu informieren, um auch deutlich zu zeigen, dass es einem nicht egal ist, was auch in Europa und quasi vor der Haustür geschieht. Denn auch die Ukraine ist in Anführungsstrichen nur ein Land weiter mit einer Art Pufferzone von Polen. Desto wichtiger ist, sich darüber zu informieren und auch zu wissen, was jeweils in der Weltpolitik passiert und, wenn es möglich ist, auch zu helfen. Wie kann man jetzt hier auch beispielsweise helfen? Beziehungsweise, was wird bereits für die vielen Geflüchteten auch getan?
Viele SchülerInnen wollen wissen, wie sie helfen können und was die Hilfsorganisationen da überhaupt machen. Hierzu haben wir auch ein paar Berichte von Leuten, die auch tatsächlich geholfen haben und auch da waren und gesehen haben, was die Hilfsorganisationen gemacht haben. Jetzt möchte ich einmal Frau Esperesta willkommen heißen.
Hallo.
Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist, was hat Sie überhaupt dazu inspiriert zu helfen?
Zwei Aspekte. Zum einen glaube ich das, was jeder beim Schauen der Nachrichten gefühlt hat, nämlich eine gewisse Form von Ohnmacht. Ja. Und um diese sozusagen zu bekämpfen oder um aktiv dagegen vorzugehen, hatte ich recherchiert, was man machen kann, auch als Privatperson. Und außerdem habe ich auch Bekannte in der Ukraine.
Okay. Jetzt die zweite Frage. Und was haben Sie überhaupt genau gemacht? Weil viele fragen sich ja auch, was Sie machen können.
Also das muss man, glaube ich, auseinander dividieren. Also was viele machen können, unabhängig jetzt von direkt bei einer Hilfsorganisation arbeiten, ist natürlich Spenden. Es gibt diverse Homepages, bei denen man entweder natürlich Geld spenden kann, aber auch Zeit. Es gibt Homepages wie Time for Ukrainians zum Beispiel, wo man einfach Zeit spendet, gar nicht Geld. Also gerade Flüchtende, die vielleicht schon einen Moment länger hier sind, aber gar keinen Anschluss haben an andere deutsche Familien oder eben auch nicht deutsche Familien, und vielleicht die Sprache besser beherrschen wollen und vielleicht auch beim Lernprozess auch ein bisschen begleitet werden wollen oder einfach auch ganz viel kennenlernen möchten, sich unterhalten möchten, auch nicht über den Krieg reden möchten.
Ja, nur mal kurz als Frage für die anderen Zuschauer auch. Was heißt denn das Zeitspenden? Inwiefern ist das Zeitspenden gemeint? Also jetzt, wie Sie es angesprochen haben, mit wir spenden jetzt Zeit, indem wir Ihnen vielleicht auch Deutsche helfen beizubringen oder wie ist das gedacht?
Einfach spazieren gehen. Einfach mal 2 Stunden. Ich hab jetzt gerade am Nachmittag mal Zeit und ich gehe jetzt einfach mal mit jemandem, der Zeit hat, der möchte, spazieren. Und dann unterhalten wir uns einfach mal. Tatsächlich wörtlich nehmen, Zeit spenden.
Einfach dabei sein, ja.
Genau, also das wäre die eine Variante, ja. Ne? Natürlich neben der Geldvariante. Natürlich kann man auch sich organisieren, also tatsächlich dann in Hilfsorganisationen mitarbeiten. Aber worauf es, glaube ich, ankommt, ist, dass es nicht immer nur um Geld geht. Es geht auch um Geld, Geld ist ein wichtiger Faktor, aber es geht nicht immer nur um Geld.
Ja, allein schon das Zeitspenden ist auch sehr sinnvoll, denke ich mal auch. Es hilft auch einfach, alles zu verarbeiten, so vielleicht so ein bisschen.
Wir hatten ja auch die Aktion in der Schule, wo verschiedene Hilfsgüter gesammelt werden konnten, richtig Spendenaktion. Da könnt ihr vielleicht auch nochmal sagen, ob ihr das mitbekommen habt und ob ihr jemanden kennt, der da mitgemacht hat.
Also ich habe mitbekommen, dass das passiert. Ich kenne leider niemanden, der da auch was gespendet hat, aber jetzt auch nochmal zu der Sache. Wir haben ja jetzt auch bald den Spendenlauf. Der findet ja am 17.06. statt und da laufen wir auch quasi für die Ukraine. Der Spendenlauf wurde organisiert von Annika Holz mit Frau Kaisers und Frau Klausers. Also, ein Spendenlauf funktioniert so, man sucht sich Sponsoren. Sponsoren können Nachbarn, Großeltern, Eltern, Freunde oder einfach irgend so eine Person, die man auf der Straße trifft, sein.
Oder auch der Juwelier nebenan.
Das kann auch gehen. und es funktioniert so, der Sponsor bezahlt einen bestimmten Betrag pro Runde, die man läuft. Also ich habe jetzt einen Sponsor, der gibt mir 1 Euro pro Runde, ich laufe 10 Runden und dann habe ich 10 Euro quasi gesammelt für die Ukraine. Ja.
Genau. Und vielleicht auch noch kurz dazu, tut mir leid, Lisa, dass ich hier ins Wort gefallen bin, vielleicht auch einfach dazu, das war mit dem Juwelier auch kein Scherz, also können ja manche als Scherz aufgenommen haben, das funktioniert tatsächlich, ihr könnt auch einfach in Geschäfte reingehen, fragen, wollt ihr uns unterstützen, wollen sie uns helfen, das müssen die meist zwar abklären mit den Leuten, aber das ist gar kein Problem.
Auch wenn ihr keine Sponsoren findet, könnt ihr auch einfach Freunde fragen zum Beispiel. Ich hatte Probleme, Sponsoren zu finden. Wir haben es einfach gemacht, Freunde, 1 Cent pro Runde, es ist immer noch Geld und wenn ihr, oder 10 Cent, ihr werdet, also du gibst nicht viel aus, aber du spendest immer noch was. Heißt, wenn ihr keine Sponsoren findet, könnt ihr einfach auch eure Freunde fragen für wenig Geld.
Und falls ihr dort trotzdem immer noch nicht so viel findet, auch Frau Kaisers hat angeboten, dass sie euch bei den Sponsoren jeweils helfen kann. Denn sie hat dort auch Kontakte auch zu größeren Firmen, die auch größere Summen pro Runde auch spenden würden und ist dort gerne bereit. Noch zur besonderen Rolle von Q2. Die Q2 muss nicht mitlaufen, kann allerdings mitlaufen. Wer möchte, kann sich dann bei den jeweiligen Sportlehrern oder eben bei Frau Kaisers, Frau Klausers und Frau Viol, die das ebenfalls auch noch mitorganisiert hat, eine Sponsorenkarte abholen und sich anmelden. Wer von der Q2 nicht mitläuft, wird automatisch zum Helfer und betreut eben die einzelnen Personen.
Und aber noch ganz kurz einmal zu den Sponsoren und zu dem Geld, das die Sponsoren für die Runde zahlen. Es ist ja auch vollkommen egal, wie viel Geld das ist. Ich meine, selbst wenn es 10 Cent sind, stellt euch mal vor, jeder Schüler aus ganz Berlin spendet 10 Cent pro Runde. Wie viel Geld dann zusammenkommen würde. Also es geht einfach nur darum, dass man überhaupt was gespendet hat.
Jetzt aber auch mal wieder zurück zu unseren Fragen an Frau Esperesta. Und zwar, wenn man als ein Helfer arbeitet, auch als Privatperson, man erlebt ja schon sehr viele Sachen. Und was ist denn das Unerwarteste, was passiert ist oder was Sie erlebt haben?
Also generell, als der Krieg ausgebrochen ist, habe ich ganz zu Beginn als Driver geholfen. Also ich habe quasi die Leute, die beim ZOB, also ich war beim zentralen Omnibusbahnhof, die Leute, die dort angekommen sind, die Flüchtenden, meistens mit Flixbussen, die wurden aufgenommen, dann wurde ihnen erstmal Medical Supply gegeben, also geguckt, in welchem Gesundheitszustand sie waren und wenn sie dann ein Housing hatten, also eine Unterkunft hatten, die privat sein konnte, aber auch Hotels haben auch Zimmer angeboten, da mussten die ja dorthin. Und Im besten Fall haben sie tatsächlich Koffer und Gepäck gehabt. Manchmal war das eigentlich auch nicht der Fall. Und dann müssen sie ja irgendwie dorthin kommen. Und deswegen war ich dann sozusagen da und habe sie dann dorthin gefahren. Das ist heutzutage jetzt nicht mehr möglich. Da sind bürokratische Hürden aufgekommen. Stichwort Personenbeförderungsschein, den ich nicht habe. Dementsprechend kann ich das jetzt nicht mehr machen. Aber ganz zu Beginn, die ersten Wochen, ging das noch. Und da sitzt man ja dann im Auto. Und da hat man Zeit.
Ja.
Und gerade wenn man vielleicht zum Hauptbahnhof fährt oder auch ein bisschen weiter raus oder nach Königs Wusterhausen, je nachdem, es waren überall Behausungen, dann gibt es Menschen, die sitzen da und möchten reden und möchten auch ihre Geschichte erzählen, wollen auch zugehört, also möchten, dass jemand ihnen zuhört. Und es gab die Leute, die eben tatsächlich komplett fertig waren und die einfach auch die Fahrt genutzt haben, um zu schlafen oder die auch einfach nichts mehr sagen wollten.
Hatten Sie auch viele mit kleinen Kindern? Viele Familien mit kleinen Kindern?
Ja, es waren besonders viele Frauen und Kinder. Hm. Allerdings auch Menschen, die ihre Haustiere mitgebracht haben. Also ich kann mich, um es auf Marlins Frage nochmal einzugehen, ich kann mich daran erinnern, dass der erste Tag, an dem ich da war, war am Flixbus eine Frau ausgestiegen und die hatte nichts dabei, außer einem Jutebeutel und da war ihre Katze drin. Also sie hat quasi scheinbar nicht mehr viel Zeit gehabt zu packen und hat sich für das entschieden, was ihr am wichtigsten war. Und das schien ihre Katze gewesen zu sein. Ansonsten gab es viele Situationen, die ich tatsächlich nicht erwartet habe und die ich im Nachhinein auch immer noch mal bedenke. Zum Beispiel, dass auch Menschen mit Behinderung flüchten. Und da gab es eine Situation, bei der ich zwei blinde Ukrainer zum Hauptbahnhof gebracht habe und die Schwierigkeit war, dass sie sowohl blind waren als auch tatsächlich nur Ukrainisch sprachen. Und das gibt dann doch nochmal andere Hürden, gerade was die Kommunikation logischerweise angeht.
Ja.
Aber das Interessante dabei ist, auch wenn es Situationen gibt, die einen erstmal vollkommen überfordern und auch ängstigen, ist es dennoch so, dass es funktioniert. Also auf eigenartige, fast schon faszinierende Art und Weise vertraut man sich, obwohl man komplett anderer Herkunft ist, andere Sprachen spricht, sich nicht mal richtig austauschen kann, sich nicht buchstäblich sieht. Und trotzdem hat das funktioniert. Trotzdem, klar, in gewisser Hinsicht musste die Person auch mir vertrauen, aber sie hat es getan und es hat sich wahnsinnig gut angefühlt, diese Person irgendwie zu schützen und auch ihr den Weg irgendwie ein bisschen zu verbessern. Gerade auch mit Hauptbahnhof, Stichpunkt Rolltreppen.
Ja.
Ja, vielleicht auch gleich da mal als Frage. Ich bin ja auch schon öfters am Hauptbahnhof gewesen. Inwiefern haben Sie die Leute dann dorthin transportiert? Haben Sie sie dann mit dem Auto hin transportiert und sind dann mit ihnen auch reingegangen und haben sie noch zu den Zügen gebracht? Oder?
Genau, am Hauptbahnhof, ich weiß nicht, wie es momentan organisiert ist. Ich glaube aber, dass es weiterhin so ist, dass, dass für alle Flüchtenden aus der Ukraine ist ja die Bahnfahrt kostenlos.
Genau.
So. Und da gibt es ein extra, ich sag mal, Terminal, ist jetzt nett formuliert, also ist also etwas, was aufgebaut worden ist, wo dann die Menschen hingeleitet werden und von dort aus werden sie dann auf die Züge sozusagen verteilt, je nachdem, wo sie eben hin müssen. Da gibt es viele Translators, weil natürlich viele auch tatsächlich keine anderen Sprachen sprechen oder des Englischen nicht besonders mächtig sind. Und dort, ja, so wird das so organisiert.
Mhm. Ich glaube, der Punkt, den Sie meinen, der ist im 1. U geht tatsächlich auch im Hauptbahnhof. In der Nähe, genau. wer den Punkt auch kennt, wer den Berliner Hauptbahnhof kennt, am McDonald's in der Nähe tatsächlich. Und von dort wird es dann transportiert. Und Marlene möchte noch was sagen.
Wie Sie gerade schon gesagt haben, viele Leute haben dann auch Redebedarf, über die Sachen zu reden, die sie gesehen haben. Und das hat ja auch einen emotionalen Effekt auf sich selber. Und was sind da ein paar emotionale Hürden, die Sie auch überwinden mussten?
Das ist eine gute Frage, weil ich kann mich nicht davon freimachen, zu sagen, ich habe nicht Angst gehabt ganz am Anfang. Also gerade wenn man gar nicht weiß, was vor einem ist, wer vielleicht aussteigt, wie die Person körperlich als auch mental konstituiert ist. Ja, also Sie haben ja alle Unterschiedliches erlebt, sind vielleicht traumatisiert, manch einer vielleicht weniger. Also ich glaube, das Erste ist tatsächlich, diesen Angstmoment zu überbrücken. Das Zweite ist, dass die Arbeit nicht endet. Also man muss ja aktiv sagen, so und jetzt für 2 Stunden habe ich jetzt geholfen, aber jetzt ist gut, jetzt muss ich nach Hause. Allerdings gibt es ja bei den Flüchtenden und bei der Flüchtendenhilfe gar keine Arbeitszeiten, die sagen, okay, heute ist die Arbeit getan. Es kommen ja immer noch Leute an, die Hilfe brauchen. Und das, glaube ich, ist schwierig, eine Grenze zu setzen. Das war, glaube ich, schwierig. Ich habe ja im Vergleich zu vielen, die ich da kennengelernt habe, die auch helfend sind, ja, viel weniger dort geholfen als meinetwegen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ich einen Helfer gefragt, wie lange er denn jetzt eigentlich schon hier sei. Und er sagte, seit 48 Stunden. Also er hatte sozusagen gar keine Pause gemacht, weil er nie das Gefühl hatte, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt zu gehen. Das ist, glaube ich, ein schwieriger Punkt. Und natürlich zuletzt auch, dass die Geschichten, die man hört und die einem erzählt werden, dass die auch irgendwie Teil von einem selber sind. Und das ist es am Ende auch, weil immer noch an die Person, die ich transportiert habe, das klingt jetzt komisch, wenn man transportiert sagt, ne? Ich sag mal eher, wie man die ich begleitet habe, natürlich denke ich die noch und denke, geht's ihnen gut? Sind sie gut angekommen? Welche Gedanken haben sie vielleicht gerade? Denken sie, dass sie bald wieder zurückkommen? Denken sie, dass sie erstmal hier bleiben? Da gibt es verschiedene Gedanken, die einen begleiten, aber ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, das ist auch gut.
Ja, ich glaube auch, dass das ein sehr gutes Gefühl ist und vielleicht sollte man hier auch noch erwähnen, dass vielleicht auch Menschen, wenn sie sich dran beteiligen wollen, also helfen wollen, es in ihren Grenzen auch tun sollten. Also wenn man Probleme damit hat, irgendwie sich mit dem Schicksal nicht abtun zu können oder ähnliches oder die Angst hat, ich kann jetzt nicht gehen, ich muss weiterhelfen, dann muss man dort einschreiten und muss sagen, du musst auch mal Pause machen, du musst auch mal nach Hause gehen. Deswegen auch vielleicht stabile Menschen das machen zu lassen. Das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie psychisch labil oder sowas wären, sondern einfach nur, dass man halt merkt, wo meine Grenze ist und was ich machen kann. Und dieses Gefühl, was Sie gerade erwähnt haben, Frau Esperista, das hat man ja auch relativ stark im Rettungsdienst, wenn man Patienten abgegeben hat in der Notaufnahme. Was passiert jetzt? Das hat man so in den Anfangsjahren. Das wird dann immer abgestumpfter, aber im Großen und Ganzen ist das ja das Gefühl, was man dann hat. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Gefühl, was man auch braucht.
Lisa hat jetzt noch einen Einwand.
Eher nochmal eine Bekräftigung. Auch Helfer sind Menschen. Das bedeutet, auch sie brauchen mal eine Pause und diese benötigen sie auch, um ihre Arbeit eben dann wieder so gewissenhaft und gut zu machen wie vorher. Also sollte man auch da innerhalb, wirklich wie Leonard gesagt hat, seinen Grenzen auch arbeiten. Zum Teil kann man diese Grenze auch überwinden. Allerdings sollte es auch dort niemals zu viel werden. Allerdings, wenn man etwas dann auch wirklich machen möchte und es auch kann, dass man es dann auch machen sollte, bis man wirklich merkt, es geht nicht mehr.
Genau, man sollte hier ganz, ganz bewusst auf sich selber hören. Schauen, wann es einem zu viel wird. Und auch was die Nachrichten angeht, auch was den Konsum angeht. Einfach merken, es gibt keine Zahl. Man kann nicht sagen, eine Stunde hast du dich informiert und dann ist gut. Man kann auch nicht sagen, 15 Minuten sind in Ordnung. Du musst selber für dich entscheiden, was okay ist und wann du dich gut fühlst und wann du dich informiert fühlst. Nicht die Augen zu verschließen, aber auch gleichzeitig dich nicht darin zu verlieren.
Apropos helfen, mir fällt jetzt die ganze Zeit ein, wir reden darüber, wie wir Ukraine helfen, also wie wir den Menschen da helfen. Würden wir Menschen denn auch aus anderen Ländern, wo Krieg ist, mit der gleichen Stärke helfen? Helfen wir Menschen nur, weil sie aus der Ukraine kommen, weil es nah dran ist, weil es uns jetzt auffällt, weil es in unserer Reichweite ist?
Also ich würde sagen, nein. Weil wie wir jetzt gesehen haben, Hilfe für die Leute aus der Ukraine kam viel, viel schneller als für Leute, die aus zum Beispiel Syrien geflüchtet sind. Und aus Kriegsgebieten wie Syrien kommen ja heute noch Menschen. Und wenn die dann sehen, wie sehr den Ukrainern geholfen wird, weil sie bekommen weniger Hilfe. Und da gibt es auch Stories wie Leute aus Syrien, die Mama und der Sohn sind im einen Flüchtlingsheim, der Vater im anderen. Und dann, wenn die Mutter irgendwie stirbt, dann muss das Kind ins Kinderheim, weil der Vater kann nicht zu diesem Flüchtlingsheim gehen. Aber jetzt bei den Leuten, die aus der Ukraine kommen, scheint das überhaupt gar kein Problem zu sein. Also da frage ich mich schon, wenn wir diese Mittel haben, den Leuten aus der Ukraine so sehr zu helfen, wie wir es jetzt tun, warum tun wir das dann auch nicht für jeden anderen Flüchtling, der hier nach Deutschland kommt?
Vielleicht ist es auch noch kein bewusstes Problem, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Und ich glaube auch, man fühlt sich sehr verbunden gerade zu diesem ganzen System dahinter. Die Medien haben das ja auch relativ schnell hochgepusht, den Krieg, was auch sehr vorteilhaft jetzt in dem Falle war, um schnell auch die Ungerechtigkeit dahinter zu sehen. Aber ich glaube, das ist ein Problem, was noch nicht entdeckt ist. Und zudem dürfen ja die ukrainischen Männer ja noch nicht nach Deutschland oder flüchten, weil sie ja immer noch als Militär dort arbeiten müssen, beziehungsweise ihr Land verteidigen müssen. Und ich glaube, das Problem ist noch nicht da. Ich glaube, das wird noch alles kommen. Ich glaube, die Folgen dieses Krieges, die jetzt schon passiert sind, sind schon echt übel. Und ich glaube, das wird uns auch noch mehrere Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte beschäftigen.
Vor allem, wenn man jetzt auf die Flüchtlingspolitik schaut. Was mir beispielsweise auffällt in den Nachrichten auch, erst hört man, wie sehr man den Ukrainern hilft, die hier nach Deutschland kommen. Der nächste Beitrag handelt von Pushbacks im Mittelmeer. Zur Erklärung nochmal, Pushbacks sind, sag ich mal, Aktionen, bei denen Flüchtlinge zurück in ihr Land geschoben werden. Also man kennt vielleicht auch ein paar Berichte, dass es so Schlauchboote gibt, auf denen auch sich 10, 20, 50 Menschen tummeln, die dann tagelang, wochenlang auch im Mittelmeer kreisen, von denen auch es genug Aufnahmen gibt, wo die EU auch Bescheid weiß, beziehungsweise auch die einzelnen Häfen, und die dann trotzdem zurückgeschoben werden und sogar mit Schiffen zurück in ihre Heimatländer gebracht werden. Und dort auch im Zug zu Marlins Punkt haben wir, wenn wir schon innerhalb von wenigen Tagen es schaffen, eine funktionierende Flüchtlingspolitik für die Ukrainer zu entwickeln, hätten wir es dann nicht auch, oder können wir das dann nicht auch schaffen für eben diejenigen, die aus Syrien kommen? Ich glaube, da ist vor allem dieser politische Faktor entscheidend. Es ist sehr nah dran. Es ist europäisch. Es ist nicht so weit weg. Und Putin bekräftigt ja immer, dass er auch die NATO beispielsweise angreifen will. Nicht direkt, allerdings indirekt dadurch, dass er eben die UdSSR bzw. das Zarenreich wieder auferstehen lassen möchte. Und dazu gehören eben auch beispielsweise die NATO-Staaten Estland, Lettland, Litauen. Und im NATO-Bündnisfall müsste die gesamte NATO, bedeutet die USA plus alle europäischen Länder in der NATO, eingreifen, auch militärisch, und das wäre der dritte Weltkrieg. Genau. Vielleicht hilft man auch deswegen vor allem den Personen.
Genau, nur mal kurz, um einzuschreiten. Ja, ich glaube auch, weil man direkt davon betroffen ist, das hast du ja auch schon gerade versucht, so ein bisschen auch zu erwähnen, ich will es nur noch mal klarstellen, man ist direkt davon betroffen. In der Syrien-Krise zum Beispiel waren wir nicht direkt davon betroffen. Da waren wir dann von der Flüchtlingswelle betroffen. Und deswegen wurde sich auch viel aufgeregt. Meiner Meinung nach selbstverständlich. Aber ich habe das Gefühl, jetzt sehen alle diesen Ernst der Lage auch. Also, was passiert, wenn jetzt sich die Leute entscheiden, wir unterstützen jetzt, also die NATO würde jetzt sagen, wir unterstützen jetzt die Ukraine, dann sind wir direkt am Krieg beteiligt. Und auch schon allein dieser Akt mit dem Panzertausch, den wir vorhin erwähnt haben, das alleine schon ist extrem gefährlich. Und auf diese Liste der unfreundlichen Länder zu kommen, beziehungsweise noch unfreundlicher zu werden, wie wir schon sind, ist es ziemlich gefährlich. Das ist natürlich jetzt Putin-Sprech mit den unfreundlichen Ländern. Wir wären dann für ihn ein Aggressor, und einen Aggressor schaltet man normalerweise aus oder versucht es zumindest oder bekämpft ihn, auch symbolisch. Und die Gefahr ist dann ziemlich hoch, dass wir angegriffen werden oder etwaiges, und ich glaube, dementsprechend sind auch die Menschen einfach verunsichert und sind auch viel mehr dabei, was positiv sein kann, aber natürlich auch negativ ist.
Jedoch doch nochmal als abschließendes Wort: auch nach der Menschenrechtskonvention sind alle Menschen gleich, und man muss, wo es geht, Hilfe anbieten, um ebenfalls, wie es in der Menschenrechtskonvention steht, Menschenleben zu schützen. Denn, wie es auch im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen, eines jeden Menschen, ist unantastbar, und sie zu achten und zu schützen, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt.
Da sich viele auch fragen, wie die Situation denn jetzt am Berliner Hauptbahnhof ist, weil da kommen ja auch sehr viele von den ukrainischen Flüchtlingen an, haben wir dort mal unseren Außenreporter Leonard hingeschickt, und der wird jetzt dazu ein bisschen berichten.
Dankeschön, Marli, nochmal, das ist zu viel der Ehre. Ich war da halt geschäftlich unterwegs und auch privat ein bisschen und konnte dann halt den ganzen Hauptbahnhof hier mal ein bisschen angucken, auch ein bisschen länger. Und ja, man kann den Flüchtlingspoint auf dem ersten Untergeschoss finden, in der Nähe von dem McDonald's dort in der Nähe. Wer den Hauptbahnhof kennt, weiß, wo ich meine. Und dort ist auch alles mit Absperrband, beziehungsweise mit diesen, wenn man schon mal geflogen ist, von diesen Flugterminals kennt, diese Absperrbänder. Und alles eingereiht und dann kann man dort durchgehen. Man kann sich das auch so ein bisschen auch anschauen. Ich habe es mir ein bisschen angeschaut. Da sind auch viele mit Westen tatsächlich unterwegs. Das ist ein Fun Fact zum Beispiel. Und ja, da ist relativ viel los tatsächlich auch. Da kommen auch immer noch sehr viele Leute an. Auch wenn man Richtung U5 beziehungsweise früher U55 geht, kann man dort auch vieles betrachten. Bei den neuen Bahnhöfen am meisten. Da wurde es noch anfangs sehr provisorisch eingeteilt, auch mit Hilfe der Polizei immer noch. Es ist auch verstärkt Polizei da. Warum, ist klar, weil halt viele Menschen ankommen und man auch gucken muss, dass die Menschen auch in die richtigen Wege geleitet werden, sagen wir es einfach mal so, damit auch wirklich alle versorgt sind, damit niemand zu kurz kommt und niemand Angst haben muss, nicht versorgt zu werden. Ja? Das kommen immer noch viele Menschen an. Und es stehen auch überall auf jeder Etage Leute mit, also freiwillige Helfer mit Westen, die dann da unterstützen können und helfen können und auch sehr auskunftsfreudig sind. Das merkt man auch immer wieder, weil ich auch mal eine Frage hatte und da wurde mir auch einfach geholfen.
Das ist gar kein Problem. Einmal ganz kurz zu unterbrechen, aber ist dir das so aufgefallen, also wo du da warst? Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, gerade die da am Hauptbahnhof sind, nicht so gut Deutsch können. Oder gar nicht, dass sie auch viel überfordert sind einfach mit den ganzen Menschen, die da sind.
Ja, das ist mir tatsächlich selber aufgefallen, sehr viel. Lustige Szene könnte man sagen, als ich im Fahrstuhl war. Ich wollte mit dem Fahrstuhl hoch mit meinem Fahrrad, weil Treppen ist halt schwierig mit dem Fahrrad, ist klar. Und da hatte ich das zum Beispiel, da hat mich dann auch ukrainische Flüchtlinge und auch manche Helfer gefragt, wie sie jetzt dorthin kommen, weil sie auch gerade frisch eingeteilt wurden. Oder aber auch, ja, die Flüchtlinge, die sind mir gerade in Erinnerung geblieben, die dann mit der S-Bahn fahren wollten und nicht wussten, wie sie dorthin kommen, weil die Ansagen auch einfach unzureichend waren und das Fahrstuhlsystem am Hauptbahnhof eine Katastrophe einfach ist, muss man einfach mal so noch dazu sagen. Es ist nicht benutzerfreundlich. Und ja, die dann immer wieder hoch und runter fahren mussten, weil sie es nicht gefunden haben, ja, und viele Menschen sind auch einfach da wirklich mit überfordert, mit diesen großen Menschenmassen, die dort kommen und gehen. Aber das ist halt ein Punkt, den muss man jetzt aushalten, ich glaube auch für Leute, die jetzt normal den Berufsverkehr haben, ja, ich glaube, das ist zu verkraften, weil man hilft den Leuten, es ist Unterstützung und es ist genau die richtige Unterstützung.
Mir ist jetzt gerade nochmal der Punkt aufgekommen, dass es natürlich auch Probleme gibt dabei, die Schilder zu lesen. Und ich war auch letztens am Hauptbahnhof und da habe ich auch gesehen, dass unter vielen Schildern steht jetzt auch in Russisch und in Ukrainisch, was denn da jetzt auf dem Schild draufsteht. Also ich...
Genau, Richtungsanzeiger, ja. Und so weiter. Also das, da kann ich nur Marlin unterstützen. Das ist alles ausgeschildert, aber natürlich die Ansagen sind manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Wir kennen das, wir kennen die Deutsche Bahn und wir kennen auch die Infrastruktur, die ist noch nicht so gut dabei. Und ja, Fahrstuhlansagen sind halt auf Englisch oder auf Deutsch, das ist halt zu wenig in dem Fall, ja, und wenn dann Leute oder gehbehinderte Menschen irgendwo hin müssen, es gibt ja auch Flüchtlinge, die gehbehindert sind, wie Frau Esperesta gerade schon erwähnt hatte, dann ist das ein großes Problem und das wird gelöst, aber deswegen ist es auch wichtig, wenn man am Hauptbahnhof ist und das ist vielleicht auch ein Appell an alle, die hier zuhören und vielleicht auch da sind oder irgendeinen ukrainischen Menschen sehen, der hilflos aussieht, aber an sich auch Menschen, die hilflos aussehen. Einfach mal hingehen und fragen, brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie Hilfe? Und wenn dann auf einer Sprache geantwortet wird, die man nicht versteht, dann geht das mit Kopf und Fuß und Händen. Das habe ich auch hinbekommen. Die wollten zum Beispiel wissen, wie sie zur S-Bahn kommen. Sie haben S gesagt, S und haben darauf gezeigt. Da muss man einfach nur wissen, wo sind die S-Bahnen und dann Gleis 16, Gleis 15 und dann war gut. Und so kann man das ja machen. Das ist auch die kleine Hilfe. Auch die kleine Hilfe, die man so nebenbei hat. Und man kann auch den Translator benutzen oder sonst welche Sachen. Aber man sollte helfen.
Das war dann jetzt der fantastische Beitrag von Leonard und jetzt ist Lisa wieder dran.
Ein weiterer Aspekt auch in diesem Krieg ist ja die Flut an Informationen, die es täglich zu verarbeiten gibt. Dies ist eine Herausforderung für jeden von uns, allerdings auch für die Zeitung. Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit, äußerte sich bei einer Veranstaltung der Schwarzkopf-Stiftung zum Thema Krieg in den Medien, ein verantwortungsvoller Bericht. Am 4.5.2022. Er sprach über die Probleme bei der Berichterstattung einer Zeitung, die Arbeit der Journalisten und die Rolle der sozialen Medien in diesen Und dazu würde ich euch kurz mal die wichtigsten Punkte berichten. Also zum ersten einmal gibt es natürlich in jeder Kriegsberichterstattung viele Probleme, denn die Informationen sind begrenzt. Beziehungsweise möchte man ja auch nicht die Journalisten an die Front schicken. Und auch mit den Transporten, beispielsweise durch zerstörte Gebiete, ist es sehr schwierig. Der Krieg ist auch stets ein Kampf um Informationen, welcher sehr schwierig ist und eben mit der Gefahr ständig verbunden ist. Außerdem ist es auch sehr schwierig, die Distanz zur Berichterstattung aufrechtzuerhalten. Man muss wie ein Chirurg arbeiten. Also sehr präzise, sehr genau und man muss dabei stets die Distanz auch wahren, was vor allem schwierig ist, auch für Giovanni Di Lorenzo selbst, bei einem so höchst brisanten, als auch moralisch-menschlich aufreibenden Thema wie dem Ukraine-Krieg. Ein großes Problem sind dabei die Informationen, denn sie müssen bestätigt und wahrheitsgemäß sein, was aufgrund einer dünnen Informationslage und Propaganda beider Seiten, sowohl der Ukraine als auch vor allem von Seiten Russlands, sehr schwierig ist. Hier spielen vor allem die sozialen Medien eine sehr spezielle Rolle, denn dort können die einzelnen Privatpersonen direkt zeigen in Videos, Bildern als auch per Textnachricht, was sie jeweils in diesem Land erleben, wo Bomben auch einschlagen, wie Kinder, aber insgesamt auch Menschen verelenden, sterben. Und dies ohne eine staatliche Zensur und zwar sofort.
Vielleicht auch nochmal kurz als Einschub dahinter. Man sagt ja auch öfters, auch in den Demokratien hierzulande, dass die Medien auch einfach die vierte Gewalt geworden sind, neben den Hauptgewalten der Demokratie und auch neben anderen Gewalten, weil die Medien halt einen starken Einfluss einfach auf die Menschen haben. Und wenn man dann sowas veröffentlicht und unzensiert die Informationen den freien Lauf gibt, ist das natürlich gefährlich.
Natürlich. Und desto wichtiger sind eben die Arbeiten der Zeitung, die eben dafür sorgen, dass alle Informationen gesichert sind, wahrheitsgemäß sind und nicht gefälscht sind. Das ist ein sehr schwieriger Prozess, denn einzelne Quellen müssen miteinander abgeglichen werden. Beispielsweise, wenn es sehr viele Beiträge darüber gibt, dass da eine Bombe eingeschlagen ist. So ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch wirklich geschehen ist. Doch auch so geht die ganze Zeit, Informationen zu hinterfragen und zu prüfen, ob es wahr ist oder nicht. Das bedeutet, dass auch da diese sozialen Medien für die Zeitung ebenfalls eine Quelle sein können, die jedoch genau wie alle anderen jeweils verifiziert werden muss. Außerdem ist es auch der erste Medienkrieg, den wir erleben, also der erste Krieg, den man auch wirklich in den sozialen Medien mit verfolgen kann.
Wenn man jetzt natürlich nicht die Schlacht um Trumps Affäre mit den Russen nehmen möchte, wie der Wahlkampf zum Beispiel. Was ja nicht ganz bestätigt ist, aber auch so eine vage Vermutung ist, das ist ja auch schon ein Ansatz, ein Informationskrieg gewesen.
Aber das hier ist jetzt wirklich ein Medienkrieg.
Genau.
Oder die Kriegsberichterstattung in den Medien. So, um es genauer auszudrücken. Denn auch dort ist es ein schwieriger Kampf. Würde man beispielsweise Putin-Beiträge einbringen? Der Chefredakteur hatte sich so positioniert, dass er es im Moment wahrscheinlich nicht tun würde. Wen lässt man dort jeweils zu Wort kommen? Das ist auch eine schwierige Frage, die sich die Zeitung immer stellen muss.
Vielleicht auch mal kurz noch als zweiten Einschub. Man muss auch immer sehen, ein Autor eines Zeitungsartikels ist auch nur ein Mensch und ist auch nur jemand, der selber eine Meinung dazu hat. Man sollte auch nicht jeden Beitrag, der in der Zeitung veröffentlicht ist, so nehmen, wie er dort steht. Man sollte sich mit den sachlichen Informationen, die dort geschildert werden, selber auch ein Bild machen. Und deswegen ist es auch gerade wichtig, nicht nur eine Informationsquelle zu haben, sondern vielleicht 5, 10, 20. Hauptsache, man hat mehrere, dass man es auch verifizieren kann vielleicht. Und auch einfach mal die Informationen abgleichen kann.
Allerdings besteht auch natürlich ein Vertrauen der Medien. Also seriöse Zeitungen, wie beispielsweise auch die Zeit, als auch natürlich der Tagesspiegel, Berliner Morgenpost.
Oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Welche auch für wirtschaftliche und politische Themen auch sehr bekannt ist. All jene haben bereits ein sehr großes Vertrauen in die Bevölkerung. Und selbst wenn es auch Fehler geben kann, sofern man aus den Fehlern lernt, funktioniert das auch. Doch auch diese haben bereits ein sehr großes Vertrauen und einen hohen Wahrheitswert insgesamt. Also diese sind von den Quellen her bereits sehr sicher. Jetzt allerdings gibt es vor allem für die Journalisten noch ein hohes Risiko. Auch mehrere deutsche Journalisten wurden in mehreren Kriegen bereits erschossen, da sie sich in gefährliche Situationen zum Teil gewagt haben, zum Teil allerdings auch auf offener Straße erschossen wurden. Deswegen, vor allem jetzt speziell auf die Ukraine, gab es beispielsweise ein einwöchiges Schutztraining und alle Reporter, das muss man auch betonen, sind freiwillig in der Ukraine. Keiner wird dazu gezwungen. Und, das hat auch der Chefredakteur betont, es gibt zwar keine offizielle Zusammenarbeit einzelner Verlage, jedoch sollte ein Reporter, ein Journalist in Gefahr geraten, beispielsweise auch inhaftiert werden, so wird sich natürlich auch untereinander geholfen und auch untereinander unterhalb der Verlage finden auch Informationsaustausche statt.
Ja, das gebietet ja auch schon allein den Respekt und den Menschenrechten, dass man sich auch gegenseitig hilft und wahrt. Das ist auch, glaube ich, aus ethischer Sicht einfach was Wichtiges. Also ich glaube, dass es auch egal, ob man jetzt eine Konkurrenz hat mit verschiedenen Verlagen oder irgendwelchen Zeitungen. Ich glaube, da muss man auch über sich hinauswachsen und auch über den Beruf hinauswachsen und sagen, ich bin jetzt hier Journalist, ich bin hier mit anderen Journalisten und wir müssen uns einfach helfen und auch gegenseitig vielleicht verbrüdern.
Jedoch zuletzt hat vor allem Giovanni Lorenzo eine Sache sehr stark betont. Und das ist, man braucht Streit und Auseinandersetzung innerhalb einer Bevölkerung. Auch zu einem so hochdramatischen Thema, beziehungsweise auch kontroversen Thema, politischem Thema wie dem Ukraine-Konflikt. Das Wichtige dabei ist jedoch, Respekt und Argumente. Respekt gegenüber auch anderen Meinungen und anderen Personen sowie Argumente, um die Meinung zu fundieren und andere auch überzeugen zu können, auch von den Informationen und seinen Meinungen. Denn daran wächst auch eine Gesellschaft. Es ist sehr wichtig, auch dort kein eindeutiges Schubladendenken eines Menschen durch eine Aussage oder Frage gleich zu provozieren.
Ja.
Ich möchte da auch beispielsweise betonen, es gibt Diskriminierungen gegenüber Russen. Aber die Russen sind nicht Putin und nicht alle unterstützen den Kurs. Nur weil jemand eine kontroverse Aussage, Frage hat oder eben gerade russischer oder ukrainischer Herkunft ist, vor allem hier jetzt primär russischer, heißt das bei weitem noch nicht, dass es er, sie den Kurs Russlands auch mit unterstützt. Oder auch wenn man hier eine vielleicht pro-russische Aussage hört, bedeutet das nicht automatisch, dass sie wollen, dass Russland den Krieg gewinnt. Es bedeutet, man muss in jeder Form dort auch mit den Informationen auch auf die Menschen zugehen, ihnen zuhören, um ihre Meinung auch zu hören. Ein Schubladendenken spaltet die Gesellschaft mehr.
Vielleicht auch mal kurz zum Einhaken. Es ist genau wichtig, auch zu differenzieren und das ist vielleicht auch nochmal eine Bitte auch an alle, die es auch hier hören, dass man auch nicht die russischen Schüler der Schule jetzt hier dafür verantwortlich machen sollte oder Schülerinnen auch oder auch Lehrkräfte oder sonst etwaige Personen von der Schule. Das macht gar keinen Sinn, auch auf der Straße nicht. Warum einfach irgendwelche Leute angreifen oder aufhetzen, nur weil sie russisch aussehen oder russisch sprechen, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Sie müssen dem Kurs Putins gar nicht beipflichten. Und wenn sie den Kurs Putins beipflichten sollten, heißt das auch noch lange nicht, dass man Gewalt anwenden sollte. Dann sollte man vielleicht dagegen versuchen zu argumentieren. Aber es hilft niemals, sich zu erheben in gewalttätiger Art. Das würde sich nie, das lohnt sich nicht, das hilft nicht.
Auch dort gilt wieder, Respekt und Argumente sind das A und O für jeden Streit und jede Auseinandersetzung. Und auch dazu jetzt, da es so viele Fake News gibt. Wir haben euch auch gefragt, welche Quellen ihr vor allem verwendet. Dabei kamen viele Online-Zeitungen, wie auch beispielsweise die Zeit, der Spiegel heraus, als auch Sendungen wie die Abendschau und Tagesschau. Viele Informationsquellen, allesamt seriös und alle nach dem bereits genannten Prinzip aufgestellt. Das war's jetzt soweit mit unserem Beitrag zum Ukraine-Krieg.
Krieg in den Medien, wie kann ich helfen? Das waren meiner Meinung nach sehr interessante Themen, die uns jetzt auch zum Ende unserer ersten Podcast-Folge geführt haben. Von uns wird es einmal im Monat eine 45-minütige Podcast-Folge geben, wo wir über Themen, die unsere Schule betreffen, reden werden. Und habt ihr Wünsche oder Ideen, könnt ihr euch natürlich gerne über Teams bei uns melden. Die nächste Folge werden Emil Beckmann aus der 9D und Jonathan Mensing aus Q2 moderieren. Noch dazu würden wir gerne Lili Krusche für das tolle Podcast-Logo danken, Frau Esperesta für die Unterstützung unserer AG und Jonas Woboda und Tim Dettmann für die technische Umsetzung. Das war's mit unserer ersten Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.